Ich möchte nochmal an alle guten Morgen sagen und euch den Segen des Herrn wünschen. Wir machen heute weiter mit der Betrachtung des ersten Korintherbriefes. Ich möchte zu Anfang den Text lesen. Lass uns ab Vers 18 heute lesen, bis zum Ende. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung hier. Folgt das gerne in euren Bibeln. 1. Korinther 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott diese Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen forderten und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, für Juden ein Anstoß und für Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns gemacht worden ist, zu Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich möchte zu Anfang beten. Herr, mach uns deine Lehren verständig. Schenk uns, dass wir zum einen das Wort verstehen, aber auch, dass wir wirklich an Weisheit zunehmen. Wir haben in Sprüche gelesen, dass du sagst, ja, sie ist öffentlich da und sie steht und sie ruft und sie lädt ein, dass wir dich, oh Herr, fürchten. Dass wir dich nach Weisheit fragen und du willst gerne geben. Und du lehrst gerne. Doch es scheint so, dass die Menschen vorübergehen, dich nicht fürchten. Oh, schenk doch, dass wir heute gesegnet sind und dass wir deine Weisheit erkennen, aber auch aus ihr weiser werden. Wir bitten und flehen dich nach Weisheit, Herr. Wir brauchen sie. Bitte unterweise uns. Amen.
Amen.
Kurz Wiederholung. In der letzten Predigt hatten wir betrachtet, dass Paulus hier diesen Brief schreibt eigentlich, ich würde sagen, zumindest kann man in dieser Weise sein Anliegen beschreiben. Es ist eine Ermahnung an die Gemeinde. Eine Ermahnung an die Gemeinde. Ja, weshalb denn? Wegen diesem Personenkult. Paulus, Petrus. Da streitet man um Personen. Da streitet man darum, wer stärker, wer weiser, wer klüger ist. Wir sehen in der Gemeinde auch, wenn wir Korintherbrief als Ganzes betrachten und auch hier in dem Text, den wir gesehen haben, nicht edle, schreibt er. Also da gilt auch nicht nur so eine Art, vielleicht eine bestimmte Begabung oder eine bestimmte Klugheit, die betont wird, sondern die Philosophie in Korinth bringt die Christen dazu, sogar den Armen vom Schwachen vom Starken oder vom Reichen zu unterscheiden, sich zu übervorteilen, zu übergehen beim Abendmahl. Sünde. Wir haben gesehen, dass Paulus auch sie ermahnt, weil sie ein falsches Verständnis vom Reich Gottes haben, von diesem kommenden Reich, von der jetzigen Zeit der Gemeinde. Sie meinen, sie müssen jetzt schon zum Herrschen berufen. Erinnert euch, wie er das ironisch fast ausdrückt. Ihr seid schon zum Herrschen berufen. Warum sagt ihr mir das nicht? Da ist etwas Bitteres, etwas Stolzes bei den Korinthern, dass Paulus das ermahnen muss. Sie halten sich für reif, aber sie sind es nicht. Paulus sorgt sich um diese Gemeinde und so schreibt er auf den Bericht der Brüder aus dem Haus Chloe diesen Brief. Sein Ziel ist es, nicht nur eine Art, also nicht diese falsche Ermahnung gegen die Sünde, gegen die falschen Philosophien, das und jenes sind das und jenes, also eine Art gesetzliche Ermahnung, sondern vielmehr, er will sie ankern. Er will sie zu Einsicht bringen, zu dem, was wirklich zählt. Er will sie erden, und zwar auf das Wesentliche. Er will sie auf das Wesentliche, auf die Botschaft von Christus, auf die Botschaft vom Evangelium wirklich erden, festigen, zurüsten, ihr geistliches Urteil wirklich schärfen, weil sie verfehlen sehr stark zurzeit. Wir erinnern uns Verse 6 und 7, das ist wichtig für den Kontext. Paulus adressiert sie und sagt zuerst in Vers 6, ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung, da ist ganz gut, er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt. Anders gesagt, ihr habt alles empfangen durch die Botschaft von Christus. Es fehlt euch nichts. Botschaft von Christus, die er in seiner Gnade schenkt. Wir werden sehen, dass heute auch Verse im Prinzip das wieder reflektieren, diesen Gedanken. Paulus Botschaft, dass die Korinther eigentlich schon alles Nötige, Notwendige empfangen haben, in Christus. Und so sehen wir, dass jedes Argument, das Paulus jetzt vorbringt, dazu dient, dass diese Botschaft von Christus, von den Korinthern wieder aufs Neue vielleicht erkannt und gefestigt wird, diese Erkenntnis darüber. Paulus zeigt auf, warum das Denken und Urteilen der Korinther falsch ist, auch dadurch, wie er diese Argumente formuliert. Er zeigt auf, wie Gott denkt, was die Botschaft ist und wie die Korinther deshalb denken sollten. Wir werden auch vielleicht nochmal in diesem gesamten Kontext zu betrachten, wir werden später sehen im nächsten Kapitel, Kapitel 2, da wird Paulus von seinem eigenen Dienst beispielhaft Gebrauch nehmen, um zu zeigen, wie er der Gemeinde diente. Nicht nur als Evangelist, sondern wie er als Gläubiger urteilte und diente. Und letztlich soll das eben auch eine Ermahnung an die Geschwister sein in der Gemeinde. Dass sie es nochmal erkennen, dass ihnen es doch nochmal bewusst wird. Und dann später sehen wir, wie zum Beispiel, wie sollen wir mit Fragen umgehen. Also Korinther richten auch viele Fragen an Paulus. Viele denken vielleicht an die Frage des Götzenopfers, des Essens vom Fleisch und so weiter. Und wie Paulus dort eben immer wieder aus dieser wie unser Urteil ausfallen soll anhand von Christus, der uns gerettet hat, wie wir einander annehmen sollen, weil wir von Gott in Christus in der Botschaft des Kreuzes angenommen sind. Also all die, wir werden immer wieder diesen Bogen machen, all das, was Paulus formuliert, basiert schon auf dieser Aussage, ihr habt schon alles empfangen. Natürlich heißt es nicht, dass wir alles verstanden haben, ja? Aber das Thema des heutigen Textabschnittes ist, die Botschaft vom Kreuz ist die Weisheit Gottes. Damit wir das Gleiche vor Augen haben, wenn wir über Weisheit sprechen, möchte ich versuchen, das zu definieren. Wenn wir über Weisheit sprechen, was meinen wir damit? Also, und ich denke, dass die Duden-Definition eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wir werden gleich lernen zu unterscheiden, aber Menschen verstehen unter Weisheit zum Beispiel die Fähigkeit, das Leben gut zu meistern. Anders erklärt, es ist nicht irgendein besonderes Nischen-Expertenwissen über einen bestimmten Bereich des Lebens. Das ist nicht Weisheit. Das ist Wissen über etwas. Es ist nicht zum Beispiel also nicht das Wissen über, wie wir unsere Finanzen anlegen sollten, damit wir sicher sind in der Zukunft. Es ist nicht das physikalische Wissen, wer schnell läuft, der wird mit der gleichen er wird bremsen müssen, er wird vielleicht knallen gegen etwas, wenn er nicht rechtzeitig bremsen kann. Das Wissen über unseren sozialen Umgang miteinander, was wir sagen, welche Konsequenzen es hat, wie man netzwerkt, wie man all dieses Wissen und auch das richtige Handeln dabei. Das sind nicht einzelne dieser Gebiete, sondern die Weisheit meint, die Gesamtheit all dieser Prinzipien und dieses Wissen und dieses und auch das richtige Handeln, welches alle diese Lebensbereich umfasst und sie in ihrer, also praktisch in ihrer Komplexität, in der Zusammensetzung sieht, wie sie sei es, dass wenn ich dies tue, dann dass ich Kompromisse oder dass ich Prioritäten setzen muss. Die Weisheit versteht das alles und ordnet das dementsprechend. Das setzt Prioritäten. Je nach Kontext urteilt das richtig, was Priorität hat. Es sieht, welche Optionen jeweils da sind und entscheidet sich für das Richtige und handelt dementsprechend. Also ihr seht, das ist so eine Art eine absolute Weisheit. Im Duden ist sie eher so, dieses Gutmeistern ist eher so ein subjektiver Eindruck, der das beschreibt. Und wenn ich das so beschreibe, diese Gesetzmäßigkeiten, diese alle Lebensbereiche zusammenfassen, dann sehen wir, wie durch die Beschränkheit, der wir als Menschen ja unmittelbar als Geschöpfe unterlegen sind, uns begrenzt macht zu urteilen, was wirklich weise ist. Wir sind hoffnungslos unterlegen, wirklich ein absolut weisen Urteil zu treffen. Ja, wir können vielleicht sagen, der ist etwas mehr weise und bei dem ist aber auch wirklich jedes Urteil total daneben. Aber letztlich, wenn wir wirklich ins Detail schauen, schon allein das Wissen, anhand dessen wir urteilen könnten, so mangelt es einem jeden von uns. Und nicht nur das, und die Bibel bezeugt das auch, selbst wenn wir wissen, was richtig ist, was gut ist, was nützlich ist, selbst dann sind wir häufig zu schwach, das Richtige zu tun, weil es schwer ist für uns. Trägheit, zum Beispiel. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel geben, das uns das vielleicht veranschaulicht. Sagen wir, wir wären ein Fußballer. Ich denke, hier will keiner Fußballer sein, aber sagen wir, wir wären ein Fußballer. Und ich denke mal, selbst diese Sache, ist es weise, ein Fußballer zu sein, ist schon eine berechtigte Frage. Es lohnt sich für fast keinen. Aber sagen wir, wir wären ein Fußballer und unser Ziel wäre es, eine Meisterschaft zu gewinnen. Das wäre praktisch der Sinn des Fußballerseins. So stellt die Weisheit diesen Fußballer vor die Frage, nicht nur in welchem Winkel er schießen soll zum Tor, also welche Richtung, mit wie viel Kraft, wie viel Newton er braucht, nicht nur wie er den Ball treffen soll, damit ein Spin entsteht, nicht nur die Windrichtung, nicht, sondern er muss sehen, wo steht die gegnerische Mannschaft, der Torwart. Er muss verstehen, wie ist gerade die Taktik, wo sind meine Leute, was lohnt sich nicht. Und nicht nur das, die Weisheit stellt dem Fußballer auch vor die Frage, wäre es vielleicht besser, defensiv zu spielen, sich zurückzuziehen und nicht seine Kraft zu verschießen, weil man vielleicht schon genug Punkte hat für die Meisterschaft und sie sichern sollte. Oder weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Oder weil man Kraft schonen muss, damit man bei dem nächsten Spiel Kraft haben kann. Also ich verstehe, was ich meine. Also die Weisheit beschreibt all das. All die Komplexität jeglicher Entscheidungen. Während das Wissen vielleicht eindimensional ist, für den Mathematiker vielleicht mit einer Variable abbildbar, ist die Weisheit komplex. Zweidimensional, dreidimensional, vier, wir können sie, also, dann fangen viele Menschen an, vom Bauchgefühl zu reden oder von was auch immer. Was auch, wie wir lernen werden, falsch ist. Wir werden lernen, wo Gott will, dass wir unsere Weisheit schöpfen. Gut. Liebe Geschwister, das war nur ein Beispiel eines einfachen Spiels. Fußball, ja, ich denke mal, von Regeln her ist komplexer als Schach vielleicht, aber es ist ein einfaches Spiel. Das echte Leben ist komplexer. Wir brauchen Weisheit, wie wir miteinander umgehen in der Gemeinde. Wir brauchen Weisheit, wie wir manche Herausforderungen in Ehen meistern. Oder brauchen manchmal Weisheit, wie es richtig ist, alleine zu leben. Wir brauchen Weisheit, um unseren Kindern zu antworten. Wir brauchen Weisheit, manche Probleme auf der Arbeit zu lösen, weil sie zu schwierig für uns sind. Wir brauchen Weisheit für unser Alter. Wir brauchen Weisheit für für viele Entscheidungen. Und hier, die Korinther, sie brauchen auch Weisheit. Sie müssen verstehen, wie es recht ist zu urteilen oder anhand was. Ist das so, dass Gott Apollos mehr mag als Paulus, weil er ein starkes Wort hat? Wie urteilen wir übereinander? Oder selbst wenn es wirklich irgendwelche richtig falsch da gibt, vielleicht hat sich da jemand falsch verhalten und wir müssen auch sagen, das ist wahr und recht, so, wie gehen wir trotzdem miteinander um? Im Streit, so wie die Korinther hier in der Gemeinde, dass Paulus sich wirklich Sorgen machen muss? Das ist die Frage, vor der hier die Korinther wirklich stehen, ohne es zu wissen. Und die Antwort ist auf diese, also aus der geschöpflichen Sicht, aus der Menge der Variablen und der Möglichkeiten ist für uns, mein Eindruck ist unmöglich. Doch die Wahrheit ist nicht nur da. Die Wahrheit ist, dass wir Geschöpfe eines ewigen und eines weisen Gottes sind. Und dass dieser weise Gott auch so wie beim Fußball zum Beispiel, es gibt einen Sinn in einem Spiel, man muss das und jenes tun, damit man das Ziel erreicht. So stellt auch Gott an uns als seine Geschöpfe einen Sinn. Er hat uns zu einem Zweck geschaffen. In dieser Welt sind wir umgeben von den Zeugnissen dieser Weisheit Gottes, der alle Dinge weise ordnet. Schaut zum Beispiel Vers 21, hatten wir gelesen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es dort so: Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, in euren Übersetzungen vielleicht steht es ein bisschen anders, hier haben sich die Übersetzer etwas mehr Freiheit gelassen, da steht sowas wie: Denn weil in der Weisheit Gottes, also die Menschen, die sich in der Weisheit Gottes befinden, also sie sind umgeben von der Weisheit Gottes, die ist da. Oder wie gesagt, dieses vielleicht sprachlich leichter zu verstehen, die sind von der Weisheit Gottes in der gesamten Schöpfung umgeben. Paulus schreibt das, weil für ihn es klar ist. Gott ist weise. Er hat uns geschaffen, weise. Er verfolgt einen weisen Plan. Und wir erkennen hier in dem Vers auch einen Teil dessen, was Gott für uns bezweckt. Einen Sinn, den Gott für seine Schöpfung, für die Krone seiner Schöpfung auch für uns als Menschen gegeben hat. Vers 21, da sehen wir, dass die Schöpfung dafür da ist, dass sie ihn erkennt. Sie sind umgeben von der Weisheit Gottes. Sie sollen erkennen. Das ist doch selbstverständlich. Das ist für Paulus selbstverständlich. Dass sie ihn aber ablehnt, also wir Menschen, in unserem sündigen Adam und Eva, dass diese Schöpfung ihn ablehnt und ihre eigene Weisheit ohne Gott haben möchte. Sie letztlich, wir erinnern uns an die Schöpfungsberichte oder Geschichten, sie selbst letztlich wie Gott sein möchte. Das ist ein Problem. Wir können hier auch leicht ableiten, dass es nicht natürlich nur um Erkenntnis geht, denn das hängt unmittelbar mit der Gemeinschaft mit Gott. Als Geschöpfe sind wir dazu angelegt, Gemeinschaft hier zu haben. Und das steht implizit hier drin, dass wir mit ihm in Frieden sind. Aber dieser Vers drückt eine Spannung aus. Vielleicht nochmal, wer diesen Vers nicht so vor Augen hat. Ich lese ihn nochmal vor. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannt hat. Ja, Gott nähert sich der Welt, uns, in seiner Weisheit. Die Welt erkennt ihn aber nicht. Hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Dieser zweite Teil des Verses drückt aus, dass obwohl die Welt ihn ablehnt, obwohl wir ihn früher abgelehnt haben, kommt Gott mit Friedensabsicht, mit einer Botschaft. Er lässt sich verkündigen, ich möchte Frieden durch Christus mit euch haben und ich sorge für die Gerechtigkeit. Und er hat entschieden, dass sie einfach auf ihn vertrauen sollen, sich befrieden oder Buße tun sollen und umkehren sollen, mit Gott Frieden schließen sollen, einen Bund schließen sollen. Das sehen wir alles in diesem Vers. Wir erkennen hier so im Vers diesen Streit zwischen Mensch, also der Mensch streitet, und auf der anderen Seite steht Gott. Oder? Doch er ist nicht untätig. Das Geschöpf hat sich von dem gnädigen Gott abgewandt in der Sünde, in dieser ekligen, hässlichen Sünde des Stolzes, widerspricht Gott und will selbstweise sein. Vielleicht bevor wir einige weitere Verse hier anschauen, möchte ich kurz über die Weisheit Gottes sprechen im allgemeinen Sinne, bevor wir auf die Weisheit Gottes im Kreuz und der Botschaft eingehen. Die Weisheit Gottes ist nämlich nicht nur diese Weisheit, die den Menschen umgibt, die Schöpfung. Ja, auch. Sondern Weisheit, Gottes Weisheit ist durch seine Allmächtigkeit und seine Allwissenheit und durch sein ganzes Wesen so definiert, dass Gott in seiner Weisheit in allem das allerbeste Ergebnis und auf die allerbeste Weise erzielt. Ich glaube, so in der Art hatten wir das auch bei der Brüderstunde definiert. Er kommt zu dem Ziel, das er sich vorgenommen hat. Es ist zunächst mal das beste Ziel und zweitens auch die beste Weise, wie man dahin kommen kann. Ja, das ist diese Weisheit Gottes. Das ist einfach die Eigenschaft unseres Herrn. Es ist einfach so. Er ist der Schöpfer. Er hat das Allerbeste im Sinn. Auf die allerbeste Weise setzt er es um. Wundervoll. So ist Gottes Weisheit. Und nun möchte Paulus uns hier in dieser Stelle, die wir gelesen hatten anfangs, in ein Geheimnis einweihen, in gewisser Weise. Ein wunderbares Geheimnis, denn obwohl wir beschränkte Geschöpfe sind, haben wir einen Zugang zur Weisheit. Denn die Weisheit Gottes, so verstehe ich das, ich sage mal manifestiert, oder wir erkennen sie in der Botschaft vom Kreuz. In der Botschaft von Jesus Christus. Lass uns nun den Text genauer anschauen. Gerne könnt ihr, während ich darüber spreche, vielleicht auch diese Verse 18 bis 25 erstmal überblicken. In den Versen erinnert Paulus an eine Tatsache, die Gott schon längst gesprochen hat und eigentlich sogar auch mehrfach gesprochen hat. Aber wortwörtlich bezieht er sich auf Jesaja 29, Vers 14. Da heißt es, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Hier muss ich mich selbst belehren, denn ich hatte früher das als Jugendlicher falsch verstanden. Hier meint Gott mit Weisheit der Weisen nicht, dass es wirklich Weisheit ist. Er meint hier das Ablehnen, also dieses Ablehnen des Weisen, der Weise lehnt, also der Mensch, die Menschheit lehnt Gott ab, den gerechten, gnädigen Schöpfer, und hält das für die Weisheit. Und das meint hier Gott, wenn er diese sogenannte Weisheit vernichten oder richten möchte. Gott sagt selbst in Jesaja 29, einige Verse davor, wenn wir wirklich diese Stelle lesen, wie hat denn Israel an Gott gehandelt? Sie haben ja letztlich an ihm vorbeigelebt. Sie haben sich selbst so eine Art für Weise gemacht, ja gut, wir müssen einige Gesetze einhalten, wir müssen da Gott fürchten, aber sie wollten selbst ihr Leben bestimmen. Hier Vers 13 in Jesaja, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde. Also, ja, da ist eine Art von Gottesdienst, Anführungszeichen. und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist. Und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen. Im Sinne von, ihr habt euch für dieses Leben entschieden ohne Gott. Ihr denkt, ihr meistert das. Das wird euch wunderlich ergehen. Ja, natürlich kann es gut sein, dass tatsächlich Menschen, die für weise gehalten werden, die bei denen nach Rat gefragt wird in den Prophetien, dass sie wirklich eine Art Torheit sprechen und dass Gott diese Prophetie so erfüllt. Und natürlich sehen wir auch, dass Menschen über Jesus spotten, über seinen Kreuzetod. All das geschieht wirklich. Ja, und das ganz, man kann wirklich das so sagen, das ist eine prophetische Erfüllung dessen, was Gott hier sagt, dass er diese Weisheit vernichten will, dass er sie bloßstellen soll. Doch letztlich muss man sagen, dass hier wirklich viel mehr gemeint ist. Das ist letztlich das, wo die Welt spätestens am Ende zu erkennen kommt, wie wunderbar Gott dem Stolz widerstanden ist und die Menschheit, die Welt gerettet hat. Durch das Kreuz, durch den Glauben. Und derjenige, der es aber ablehnt, diese Güte, dieses Recht haben, aber sich demütigen und wie Christus es tat, zu dienen. Wer das ablehnt, dass er erkennen wird, wie Unrecht wir als Menschen doch haben. Von daher wunderlich vielleicht wieder aus dem Blick der Menschheit, aus unserem Blick. Also Gott geht nicht wunderlich mit uns um, im eigentlichen Sinne. Gott ist klar mit uns. Gott spricht die Wahrheit mit uns. Er ist der König der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit. Versteht ihr? Das Volk ist also fern von ihm. Der Vorwurf Gottes ist nicht, dass die Menschen weise sind, sondern dass sie unweise eigentlich sind. Sich von Gott entfernen. Und der Mensch nimmt jeglichen Vorwand letztlich an, um Gott zu widersprechen. Ja, das können Argumente sein, das können die Forderungen nach Wundern sein, wie bei Juden. Aber letztlich, so verstehe ich den Text, geht es einfach um diesen Stolz des Menschen, der alles nutzt, um seiner Begierde nachzugehen, um Gott zu widersprechen. Gott hat nichts gegen kluge Argumente, wenn sie wahr sind. Er hat nichts gegen Wunderforderungen oder das heißt Forderungen, wir sehen das. Manches Mal sogar Gott gerne Wunder gibt, sich erhören lässt, doch dass er sich auch zugleich nicht herausfordern lässt. Wie die Juden das eben taten. Ja, gib uns noch ein Zeichen. Und die haben das doch schon wirklich eindeutig gesehen. Und das adressiert hier Paulus. Sie fordern Wunder, es reicht ihnen nicht. Sie wollen einen anderen Gott. Sie wollen ihre eigene Weisheit. Es reicht ihnen nicht. Mit der menschlichen Weisheit ist hier eine Torheit gemeint, die den wahren Gott, der in unserer Schöpfung spricht, also oder sich offenbart in der Schöpfung, der sich den Menschen durch sein Wort spricht, der die Predigt ausrufen lässt. Wir sehen auch wieder, vielleicht erinnert uns das auch an, also mich hat es bei der Vorbereitung immer wieder an dieses Gleichnis von Jesus erinnert, von einem König, der ein Hochzeitsmahl feiern wollte und die Menschen einlud. Sind wir eigenartig, dass er lässt sie einladen und sie lehnen ihn ab. Sie kommen nicht. Sie haben andere Dinge zu tun, die wichtiger sind. Und das, was macht der König? Er lässt eine Kunde erschallen, wo alle Armen eingeladen werden. Das ist genau dieser Weisheit, von der Paulus hier schreibt. Ihr seid geladen, kommt. Wie wunderschön. Und da macht Paulus jetzt hier in diesem Textabschnitt klar, dass Gott etwas in seiner Weisheit gemacht hat, was für den Menschen, und das ist hier von der Wortwahl halt so vielleicht schwierig in gewisser Weise, aber es ist recht klar. Also wenn er von Gottes Torheit spricht, auch hier, Gott handelt nicht wie ein Tor im eigentlichen Sinne. Er handelt immer weise. Das würde ihm widersprechen. Wenn er praktisch die die Weisheit des Menschen mit der Torheit Gottes vergleicht, meint er eigentlich hier die Perspektive des Menschen, der das ja auf den Kopf stellt. Ja, mit Vers 21 meint Paulus nicht, dass Gott Torheit, mit Torheit antwortet und die, oder je auch unweise gehandelt hat, sondern er beschreibt, ich denke auch zum Teil, die Reaktion, die Paulus selbst erlebt hat, als er von dem Kreuz gepredigt hat und wie die Menschen ihm geantwortet haben, wie die Juden ihm widersprochen haben, was das für ein Messias sein soll, oder die Griechen nicht einsehen wollten, weil für sie das nicht klug ist. Gottes Weisheit, und wir erinnern uns nochmal vielleicht an die Definition von Gottes Weisheit, das beste Ergebnis in der besten Weise. Gottes Weisheit hat hier beschlossen, sich in der Botschaft vom Kreuz zur Rettung der Menschen, dass diese Botschaft verkündigt werden soll. Vers 18. Ja, diese Botschaft hat, und wir sehen hier auch eine doppelte Wirkung. Für die einen ist es etwas völlig Unsinniges und sie werden verloren gehen, wenn sie das ablehnen. Und für die anderen ist es Gottes Kraft, sagt Paulus. Wie steht es bei euch in der Übersetzung? Also, für die anderen ist es Gottes Kraft und sie werden gerettet. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, dass die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft. Merkt euch das. An dieser einen Botschaft und an dieser einen Wahrheit des Christus am Kreuz soll sich das Menschenschicksal, so hier Paulus, entscheiden. So, sagt er, hat es Gott beschlossen. So ist seine Antwort auf die Torheit des Menschen. Gottes Wahrheit und Gottes Weisheit ist diese Botschaft von Jesu, von dem Herrn am Kreuz. Dieser Herr und Gottes Sohn selbst hat sein Leben für die Sünder gegeben, damit die, die an ihn glauben, und sich versöhnen lassen mit Gott durch den Glauben, sich heiligen lassen und dann in Jesus in Hoffnung und in Liebe leben. Zweitens, das ist wahrscheinlich schon das ist der Hauptpunkt dieser Predigt. Die Weisheit Gottes ist uns gegeben zur Gerechtigkeit und Hoffnung, zur Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Paulus erinnert uns ab Vers 26, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern das Törichte. Da erinnert uns Paulus, dass diese Kraft Gottes auch in dieser Gemeinde wirkte oder wirkt. Er erinnert sie daran, wie sie auf die Predigt von Paulus über den Gekreuzigten, über Jesus reagiert haben und welche Konsequenz es auf ihr Leben hatte. Paulus beschreibt es nicht als ein Erkenntnis, als Gottes Kraft nennt er das. Paulus erinnert sie, welche Konsequenz die Predigt auf ihr Leben hatte. Wie diese Predigt gewirkt hat in Kraft. Und das ist interessant, finde ich. Es ist ja entscheidend, denke ich sogar, dass Paulus hier nicht sagt, schaut mal, ihr seht ja, wenn ein Kind anfängt zu schlagen auf den anderen, dann geht das zweite Kind und sagt, es schlägt auch. Und jeder kämpft, bis er Gerechtigkeit schafft, aber eigentlich schlagen sie sich nur gegenseitig. Also so eine Art der Kreislauf, jemand muss mit Gewalt aufhören. Also das ist ja ein Vernunftsargument, Doch es ist kein Argument, das das Herz wirklich anspricht. Hier schreibt Paulus es anders. Er sagt, als ihr diesen Christus, der für euch sein Leben gab, als ihr noch Sünder wart, hat es euch zutiefst verändert. Und das ist ein Unterschied, was Paulus hier macht. Es ist eine einfache Predigt gewesen, ja, über Jesus, über den Messias, Sohn Gottes. Doch er hat dadurch gewirkt. Ich denke, dass wir hier etwas Besonderes sehen. Also er adressiert hier diese übernatürliche Wirkung Gottes an den Gläubigen durch die Predigt. Ich denke, dass das sogar in gewisser Weise damit zusammenhängt, was Johannes was wir im ersten Johannesbrief lesen, wo er schreibt, ihr habt bereits die Erkenntnis empfangen und euch braucht keiner mehr zu belehren. Also was Paulus hier macht, ist nicht, dass er sagt, okay, hier das Argument müsst ihr auch noch haben, um Christus zu verstehen oder Christ zu sein, sondern ihr habt es ja schon bereits, ihr habt es erlebt. Es ist eine Gotteskraft, die euch verändert hat und Gott wirkt in euch. Und wenn ich euch wieder diesen Christus predige, so wird es euch ankern. Euch braucht es nicht jemand zu belehren in gewisser Weise. Johannes belehrt selbst dann später weiter. Was er meint, ist tatsächlich diese tiefgreifende Erkenntnis des Herrn. Es muss niemand sagen, hier ist der Herr, nein, da ist der Herr, sondern wir haben den Herrn in Jesus, dem Gekreuzigten, erkannt. So deute ich das hier. Und in gewisser Weise adressiert Paulus genau diese Wahrheit, diese geistliche Wahrheit bei uns Gläubigen. Ihr kennt doch den Herrn. Ihr wisst doch, wer er ist und wie er bei euch gewirkt hat. Und ihr wisst, wer unter euch und warum unter euch anders. Ihr wisst, dass als ihr ihn erkannt habt, die Sünde ihre Macht über euch verloren hat, dass ihr umkehren konntet, dass ihr die Sünde angefangen habt zu hassen. Und das haben die gemacht, die Korinther. Die haben den Tempeldienst verlassen, sicherlich viele, viele Undinge in ihrem Leben verändert. Sie sind eine Gemeinde Gottes geworden, die ja das Wort gelesen hat, zusammen gelebt hat, ja, auch wenn sie noch nicht vielleicht vorbildhaft waren. Aber da ist schon so viel passiert. Und Paulus sagt, schaut, wen hat Gott da erwählt? Wer ist unter euch? Wie urteilt ihr denn falsch? Erkennt doch, wie Gott an euch gewirkt hat. Er hat euch als die Unwissenden, die im Unrecht sind, als Sünder angenommen. Die Gläubigen wissen ganz genau, dass es jede Predigt des Gekreuzigten war. Paulus muss es nicht nochmal argumentativ irgendwie vertiefen. Sie überzeugen. Sie hat sie zur Buße gebracht. Insbesondere schaut mal euch den Vers 30 an. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Also hier meint er durch Gott, durch seine Gnade hat er euch in Christus Jesus mit Christus vereint, in ihn gestellt. Der, und dann bezieht sich auf Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auch ich möchte nicht da weiter ausführen, doch möchte ich mit euch vielleicht nochmal diesen Vers vorlesen und euch bitten, versucht diesen Vers, so wie vielleicht er in eurer Bibel steht, euch zu merken. Versucht den wirklich zu verstehen, was hier wirklich geschieht und was Paulus für eine Weisheit den Korinthern vorstellt. Nochmal, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, durch die Gnade Gottes, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Paulus fängt an, über Weisheit Gottes zu sprechen und klar, es ist wichtig, über Weisheit zu sprechen, weil die Korinther meinen, weise gewesen zu sein, aber das Nötigste übersehen haben. Aber für uns stellt sich die Frage heute auch, wie werden wir weise? Mangelt uns vielleicht in der gleichen Weise den Korinthern, und dass wir auch Parteiungen machen würden, wenn ein Streit entsteht, dass wir auch in falscher Weise urteilen würden übereinander, einander nicht annehmen würden, wie Christus uns angenommen hat, sondern vielleicht verurteilen würden erstmal, wie handeln wir miteinander und mangelt es uns auch Weisheit. Und Paulus rüttelt die Korinther wach, wie ihr urteilt, ist falsch. Das ist nur eins der Punkte, er geht weiter, die nächsten Kapitel auch, untermahnen sie weiter. Aber für uns ist diese Mahnung auch real. Denkt daran, wie es war, als ihr von Gott gerettet wurdet. Als ihr vielleicht von der Last der Sünde befreit wurdet. Als ihr diese Wahrheit, diese Weisheit erkannt habt. Und noch mehr, er sagt, diese Botschaft des Christus, das, was wir im Christus empfangen haben, das ist uns zur Weisheit gegeben. Was bedeutet das denn? Ja, dass wir uns daran orientieren sollen. An dem, kann man sagen, Muster, Beispiel des Christus. An den Aufforderungen unseres Herrn, der sagt, folgt mir, verlasst, nehmt euer Kreuz auf euch. Er hat uns ein Beispiel gegeben, in dem er die Füße den Jüngern gewaschen hat. Wer unter euch groß sein will. Ja, und groß sein ist keine falsche Scheu im Sinne von, oh nein, ich möchte ja nicht groß sein, ich muss ja demütig sein. Das ist eine falsche Demut. Was Jesus sagen will, wer groß sein will, und das ist etwas Erstrebenswertes, der werde aller Diener. Also Christus selbst, und wir sehen in Philipper 2 vielleicht hier als Parallelstelle für diese Weisheit, zu der auch die Gemeinde in Philippa ermahnt, da schreibt er selbst, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Der Gemeinschaft in Jesus Christus oder der Gemeinschaft des Kreuzes in Jesus Christus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub. Das ist die Weisheit Gottes, Gott gleich zu sein. Vielleicht hier nochmal so einzufügen, Recht zu behalten, an seinem Recht zu bestehen. Nee, Menschen, wenn ihr euch nicht umkehren lasst, dann seid ihr verurteilt. Gott blieb da nicht, er ist entgegengekommen, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wieder diese Weisheit Gottes. Das ist das, was Gott will, mag. Er liebt das. Er liebt seinen Sohn. Das, was er getan hat. Ja. Dass in den Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Hier ist vielleicht die Furcht und Zittern, die wir auch in Sprüche 8 war das, ne, gelesen haben. Gottes Furcht, der Anfang der Weisheit. Schafft, dass ihr selig werdet. Fürchtet den Herrn, fragt ihn wirklich. Fragt bei ihm nach Weisheit. Mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und wenn wir die Frage der Weisheit uns vorbringen, so hat es sehr viele... habe ich noch ein bisschen Zeit? Also hat es eine sehr weite seelsorgerliche Konsequenz für uns. Also wenn Jesus, also wir sind durch Gottes Gnade, durch seine Güte zu uns, durch seine Botschaft, durch sein Entgegenkommen, hat er uns sind wir mit Christus Jesus, sagt er in Vers 30. Und diesen Christus, diesen Jesus hat er uns zur Weisheit gegeben. Und hier werden wir gleich drüber kurz nachdenken, was es heißt, wie wir eben dieses Prinzip, dass also Jesus und seine Lehre und auch sein Kreuz in unserem Leben sichtbar machen sollen. Dass wir auch, dass wir diesen Namen, sein Tun, seine Herrschaft, sein Sieg, darüber jubeln sollten, es feiern sollten, es in aller möglicher Weise anwenden sollen. Das ist die Weisheit Gottes, an der er Freude hat, auch die sollen wir bei uns anwenden. Doch nicht nur das, er ist uns zu Gerechtigkeit gegeben. Ja, damit ist gemeint, dass wir nicht aus uns selbst gerecht sind, sondern dass wir seine Gerechtigkeit haben. Du bist gerecht. Ja, wir können sagen, wir sind ungerecht, wir sind noch Sünder. Aber zugleich, in gleicher Weise, fordert uns der Glaube an Jesus Christus zu sagen, wir sind doch schon gerecht. Wir sind schon gerecht, wir sind schon geheiligt durch ihn sogar. Auch wenn die Heiligung noch stattfindet, weil wir noch mit Jesus auch wandeln und noch hier unterwegs sind. Also, jetzt zu der Weisheit in unserem Leben. Ich denke, jeder von euch hat irgendwo Herausforderungen, Nöte, Schwierigkeiten, Ängste. Oder vielleicht Mangel an Kraft, Schwachheit. Und in all diesen Dingen, ja auch überhaupt, das bedeutet es, dass wir nach Gott, also dass wir weise werden, dass wir nach Gott in allen Dingen fragen. Wo suchen wir Hilfe? Doch es ist nicht nur, wo wir nach Weisheit fragen. Hier in diesem Geheimnis, was uns Paulus in unserer Stelle lehrt, offenbart sich noch mehr. Ich glaube, zum Beispiel, es gibt viele Dinge, die richtig und wahr sind. Doch für Gott ist die Spitze der Weisheit, die Erkenntnis, das Herrliche, die Botschaft vom Kreuz. Und ich denke, dass wenn wir zum Beispiel sehr gerechtigkeitsliebende Menschen wären oder hart zu uns selbst wären, aber vielleicht zu den anderen, oder wenn wir zum Beispiel auch andersrum, wenn wir sagen würden, Gott ist Liebe und vielleicht sogar falsch denken, ja, Gott liebt uns kompromisslos. Gott liebt uns auf Grundlage von Jesus Christus. Ja? Also egal welche Richtung wir wählen, wie wir in unserem Leben urteilen und wenn wir anhand nur der Liebe Gottes oder nur der Prinzipien der Gerechtigkeit urteilen, so wird uns etwas fehlen. Wenn wir aber auf Christus, den Gekreuzigten, schauen, dann glaube ich, ist es das, was Paulus hier lehrt. Zum Beispiel bei der Erziehung der Kinder. Ja, wir müssen ihnen Richtlinien, wir müssen Ordnung beibringen, wir müssen beibringen, ordentliche Menschen zu sein, Dinge, also diszipliniert zu sein, den Wortschatz, verschiedenste Dinge. Wir müssen denen beibringen, dass sie geliebt sind. Alles gut. Kann alles gut sein. Kann auch alles falsch sein. Es gibt Menschen, die unglaublich ausachten. Ich glaube aber, dass die Weisheit wirklich dort zu treffen ist, wo wir Gott in Christus erkennen. Wenn wir unsere Kinder beibringen können, ja, da ist ein Gesetz, das uns verdammt, weil wir Gott ablehnen aufgrund unserer Besserwisserkeit. Wir selbst sind genauso. Und die Kinder, jeder von uns hat schon gemerkt, sie widersprechen uns genauso gerne wie wir Gott. Sie sind sehr schnell damit, besser zu wissen, alleine zu können, ungehorsam zu sein, Verbote zu umgehen. Wenn wir aber ihm zeigen, ja, da ist das Gesetz, da ist Liebe, aber das Kreuz eint beides. So, in dem Kreuz löst sich die Summe der Weisheit irgendwie. Und ich möchte euch ermutigen, dass ich, glaube, wir müssen trotzdem weise sein und nicht einfach stupide das Gesetz des Kreuzes anwenden in jeder Entscheidung unseres Lebens. Aber ich glaube, dass wir wirklich dazu berufen sind, als Gläubige, in jeglichem Bereich unseres Lebens das Kreuz Christi sichtbar zu machen. Dass wir uns selbst das fragen müssen, den Herrn fragen müssen: Herr, was bedeutet das? Was bedeutet das für mich als Single? Wie soll ich leben, dass du, der Gekreuzigte, die Summe der Weisheit Gottes bist? Dass die Menschen erkennen die Weisheit Gottes. Was bedeutet das für mich als Ehemann? Was bedeutet es für mich als Vater? Ich möchte euch dazu einladen und nochmal diesen Vers lesen, denn ich denke, dass wir merken müssen. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.